Wir sind ungefähr so in dem Bereich, wo so ChatGPT vor 4, 5 Jahren war. Also es war, so kurz vorm Durchbruch, es ist, man weiß, man kann es absehen. Und für uns war halt jetzt super spannend, es gab jetzt neue Technologien nochmal. Und mit neuen Technologien kann man viele Sachen machen. Das Ziel von Spatial ist sozusagen, die reale Welt virtuell zu simulieren. Mhm. Und so, dass man eben keinen Unterschied mehr sieht. Wir wollen alles, was du in der realen Welt hast, die ganze Welt, das ganze Universum, alles nachbilden. Also Roboter ist mit Sicherheit so ein Notstern, den ich mir anschauen will. Das ist, sage ich mal, wahrscheinlich der größte Markt von allen.
Wann habe ich einen Roboter, der zum einen Rasen verlegen kann, der pflastern kann, der danach die Halle fegen kann und mir am Abend dann noch ein kühles Getränk im Zweifel bringen kann? Wie weit sind wir weg von solchen universellen Robotern? Heute habe ich das Vergnügen, mit Professor Dr. Matthias Niesner zu sprechen, einem der meistzitierten 3D-Vision-Forscher der Welt, Mitgründer des 4 Milliarden Dollar Unicorns Synthesia.io mit heute über 500 Mitarbeitern und nun Gründer von Spatial AI, einem der aufstrebendsten KI-Startups im Bereich der Weltmodelle. Über all das werden wir jetzt in aller Tiefe sprechen, vor allem was das für uns alle bedeutet. Doch zunächst, Matthias, die Frage an dich: Was ist überhaupt der Grund, dass du sagst, jetzt gehen wir nochmal all in im Bereich der Weltmodelle, vor allem da ihr mit Synthesia nach wie vor sehr erfolgreich seid, ihr hattet jetzt eine Series E erst neulich, dass du sagst, ich fange jetzt quasi nochmal bei Null an und baue nochmal ein neues Startup auf. Was ist der Auslöser für dich gewesen?
Ja, erstmal willkommen in München, freue mich, dass ihr hier seid. Es ist auch eine grundsätzlich spannende, ein Startup von vorne aufzubauen. Ich denke allgemein, das ist die ersten 1-2 Jahre in dem Startup ist, glaube ich, das Schönste, was man eigentlich mitmachen kann. Da gibt es sehr, sehr viele, es gibt auch Tiefen, aber es gibt sehr, sehr viele Höhen und die Höhen sind in der Regel überlagern die Tiefen ganz gut. Und für uns war halt jetzt super spannend, es gab jetzt neue Technologien nochmal und mit den neuen Technologien kann man viele Sachen machen. Das Ziel von Spatial ist sozusagen, die reale Welt virtuell zu simulieren und so, dass man eben keinen Unterschied mehr sieht. Und ja, die Technologie ist jetzt fast so weit, dass es halt funktioniert, noch nicht ganz. Und das macht es eben für ein Startup super spannend.
Ja. Ja, bei euch steckt es ja im Wesentlichen auch schon im Namen Spatial AI. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also was sind Spatial Foundation Models und wie unterscheiden die sich auch von klassischen LLMs, die meisten heute kennen, Bildmodellen und so weiter? Also was genau machen Spatial Foundation Modelle jetzt nochmal anders?
Ja, ein LLM macht im Prinzip Text. Ne? Ich gebe einen Textprompt rein, ich kriege eine Antwort als Text raus. Bei einem Bildmodell ist es ähnlich. Ich gebe Text rein, kriege ein Bild raus. Ja, und bei uns gibt man einen Text dran, kriegt eine 3D-Welt raus. Also im Prinzip ähnlich wie in einem Videospiel. Ne? Also stellt man sich vor, man will selber seine 3D-Level machen. Aber es gibt auch sehr viele reale Anwendungen dazu. Zum Beispiel in der Architektur, im Bauwesen allgemein. Es gibt Sachen vom CAD-Engineering, also wenn die Leute irgendwelche Produkte virtuell planen. Und die Idee ist sozusagen, virtuell kann ich Sachen sehr günstig erstmal ausprobieren und wenn ich dann weiß, was ich genau will, dann kann ich es im Prinzip produzieren. Das ist so die High-Level-Idee davon.
Ja, da habe ich gleich auch nochmal Fragen zu den ganzen Use Cases, die sich daraus ergeben. Gab es denn, weil du bist ja wirklich schon lange im Bereich 3D-Vision unterwegs, einen speziellen Auslöser, dass du sagst, jetzt ist gerade auch der richtige Zeitpunkt, so ein Foundation-Model-Startup aufzubauen, weil das ist ja durchaus auch nicht ganz so üblich, vor allem jetzt hier in Deutschland, zu sagen, wir bauen wirklich Foundation-Models, gerade jetzt auch im Bereich der Weltmodelle. Also sind wir hier gerade an einem bedeutenden Punkt nochmal, auch in der KI-Entwicklung, dass du sagst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Genau, also für ein Startup will man immer einen Punkt haben, wo man quasi kurz davor ist, bevor alles funktioniert. Also wenn schon alles funktioniert, ist es zu spät, ne? Dann machen es meistens große. Aber wenn man so kurz davor ist, aber man weiß, es dauert nicht mehr allzu lang, dann ist genau der richtige Zeitpunkt. Das gilt nicht nur jetzt für uns, sondern allgemein. Das ist meistens technologisch so. Und wir sind ungefähr so in dem Bereich, wo so ChatGPT vor 4, 5 Jahren war. Also es war so kurz vorm Durchbruch, man weiß, man kann es absehen. Und ja, was das getriggert hat, ist sozusagen, dass halt diese ganzen großen KI-Modelle, diese Transformer, die Diffusion-Modelle und so weiter, da werden wir später noch ein bisschen drauf gehen, die funktionieren halt jetzt sehr, sehr gut. Und im 3D-Bereich haben wir jetzt noch neue Repräsentationen entwickelt. Und jetzt ist halt genau der richtige Zeitpunkt, dass man das macht.
Kannst du da vielleicht auch nochmal einen Überblick geben, was wirklich so die interessantesten Use Cases sind, die ihr damit löst? Du hast ja gerade schon so ein paar Sachen auch angedeutet, also 3D-Welten generieren kann an vielen Stellen. Robotik ist sicherlich ein großer Bereich, über den wir gleich noch tiefer sprechen können, aber vielleicht gibst du erstmal so einen Überblick, wo wird das eingesetzt, wo braucht man das letztendlich auch wirklich?
Die High-Level-Idee ist, dass wir alles, was die reale Welt macht, virtuell replizieren können. Also wir können Welten erstellen, die schauen so aus wie eine reale Welt. Und die verhalten sich auch so, also die ganze Physik, also ich kann mit dem interagieren und ich kann irgendwann idealerweise den Unterschied zur realen Welt quasi in der Simulation nicht mehr erkennen. Und da geben sich unglaublich viele Anwendungen. Also zum einen gibt sich halt die Anwendung, ich kann alles virtuell erstmal ausprobieren, was ich real später bauen will. Das ist halt so ein Gebäude, Bauwesen, Architektur, das sind so klassische Sachen oder Produktentwicklung. Ne? Das will ich alles erst virtuell machen. Das ist viel günstiger. Das kann ich virtuell designen, ausprobieren, simulieren, kann es mit der Welt interagieren lassen und so weiter. Und das ist sehr spannend. Und eines der ganz großen Ziele sind eben sind Roboter, wie du gesagt hast. Da ist das Problem, ich würde die ganz gern, ja, ich musste trainieren, ich muss irgendwie eine Roboterintelligenz beibringen. Und das ist in der realen Welt sehr, sehr teuer. Also ich muss reale Daten aufnehmen, ich muss den Robotern halt sagen, wie sie sich verhalten sollen. Und das kann ich virtuell sehr, sehr viel einfacher machen. Also ich kann die in Simulation trainieren und das ist genau das, was wir machen wollen.
Ist das auch so der Bereich, bei dem du am meisten Potenzial siehst? Also wenn wir jetzt mal diese ganzen Use Cases nehmen, da gibt es ja bestimmt schon welche, wo du sagst, das wird wahrscheinlich so das größte auch Geschäftsfeld für uns werden. Also ist es dieser Bereich Roboter, Simulation und Trainieren oder für welchen Bereich siehst du da?
Also Roboter ist mit Sicherheit so ein Notch dann, den ich mir anschauen will. Das ist, sage ich mal, wahrscheinlich der größte Markt von allen. Das ist aber auch der am schwierigsten ist. Also das ist der am weitesten weg ist, aber gleichzeitig am größten Potenzial hat. Es gibt so kurzfristige Sachen. Wie wir letztes Jahr angefangen haben, haben die Leute gesagt, ja, machst du 3D-Spieleentwicklung, ne? Nimmst du den Prompt rein, kriegst ein 3D-Spiel raus. Das hört sich super einfach und spannend an. Aber der Markt ist gar nicht mal so groß. Also da gibt es viel größere Märkte. Also so Bauwesen, Architektur ist sehr groß und Robotik ist by far eigentlich der größte. Das kann man noch ein bisschen schwer abzusehen, weil es die Frage ist, wie sich die Robotik entwickelt. Habe ich einen Roboter nur in der Fabrik? Habe ich einen Roboter in jedem Haus? Oder habe ich einen Roboter nur so als Drohne, der mir quasi ja irgendwie Pakete bringt und so weiter? Ja, da gibt es verschiedene Stufen und wir wollen natürlich ganz voll all in gehen und wollen ja einen Roboter, in jedes Haus am Schluss irgendwie ja trainieren können.
Ja. Ja, was ich bei euch auch so spannend finde, das ist jetzt nicht nur Theorie und wir könnten mal dies und jenes in Zukunft irgendwie machen, sondern ihr habt schon Modell Live Echo. Und was ich spannend fand, das ist auch für Verbraucher zugänglich. Also ich kann heute mit Claude Code, ich habe selbst mal probiert, mit dem MCP mich anbinden an euer Modell und mir solche 3D-Welten bauen lassen. Also kann jeder heute schon testen. Was ist die Idee dahinter? Weil das ist ja eigentlich ein Verbrauchermarkt, sage ich mal. Also inwieweit seht ihr auch die normalen User oder wofür ist das wichtig, dass ihr sagt, okay, wir wollen auch den ganz normalen Verbraucher mit Produkten ansprechen?
Also in erster Linie ist vom Verbraucher her eher erstmal die Kommunikation wichtig, dass die Leute verstehen, was die Modelle können, dass man zeigen kann. Transparenz ist uns ganz wichtig. Ein riesengroßer Verbrauchermarkt würde es wahrscheinlich trotzdem nicht werden. Also das ist eher, ist ganz cool, kann man ausprobieren, kann ich jedem empfehlen. Ist auch spannend, dass ich mal selber meine eigene 3D-Welt baue.
Ja.
Aber es sind schon eher B2B-Anwendungen. Also es sind Business-Anwendungen, wo ich sagen kann, ich integriere in größere Plattformen, ich gebe einen Mehrwert her. Ja, so Computerspiele oder sowas ist so ein obvious Use Case oder dann später Roboter. Das macht man in der Regel nicht als einzelner Endverbraucher. Aber ich glaube schon spannend, mal zu.
Ja, absolut. Was mich am meisten interessiert ist, wie funktioniert das denn mit dem Training? Weil bei den LLMs kann man sich ja noch ziemlich banal vorstellen. Man nimmt einfach das ganze Internet, alle Websites, die ganzen Texte und trainiert auf Basis dessen diese Modelle. Wenn ich jetzt an 3D-Welten denke, also stelle ich mir das deutlich komplexer vor. Also es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele 3D-Input-Daten, mit denen ich jetzt irgendwie solche Modelle trainieren könnte. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Also wie trainiert ihr eigentlich diese Modelle und was nehmt ihr dafür da?
Ja, das ist super spannend. Also bei LLMs zum Beispiel, da ist der Input und der Output das gleiche. Also das Text, kommt Text rein und kommt Text raus. Und auch bei Bilddaten kommt Text rein und Bilder raus, aber es bleibt immer gleich. Bei uns ist das Schwierige, es gibt nicht genügend 3D-Daten. Und es ist nicht mehr so, dass es nicht genügend 3D-Daten gibt. Es wird nie genügend 3D-Daten. Also 3D-Daten gibt es so im Bereich vielleicht 10 Millionen Szenen, wenn ich alles auf der Welt mitnehme. Also das sind so Videospiele, Filmumgebungen, 3D-Modelle für verschiedene Engineering-Anwendungen. Und da gibt es vielleicht so 10, 20 Millionen Szenen. Das ist so alles, was es gibt. Und bei Videos zum Beispiel, da werden am Tag, keine Ahnung, 10 Milliarden irgendwie auf Social Media hochgeladen. Und das sind halt mehrere Größenordnungen im Unterschied. Und das wird sich nie ändern, dass 3D-Welten als Trainingsdaten so vorhanden sind. Das heißt, technisch ist für uns das Wichtige, wir müssen auf Videos trainieren. Videos gibt es genügend, da kann ich auch viele mit Lizenzen haben, die öffentlich verfügbar sind. Da kannst du eigentlich gar nicht auf alles trainieren, weil das Internet halt mit Videodaten so, so reich ist. Und das Schwierige technisch bei uns ist, dass du auf Videodaten trainierst, aber am Schluss 3D-Welten loskriegst.
Und wie bekommt man das hin? Also aus 2D-Videos 3D-Welten?
Ja, ich kann es ein bisschen versuchen zu erklären. Ja. Das ist gar nicht so schwierig eigentlich. In der Praxis trainieren ist schwierig. Aber die Idee ist im Prinzip, man hat ein Video. Ich sehe dich von mehreren Punkten in der Welt. Und dadurch, dass ich mehrere Bilder von dir habe, kann ich triangulieren und weiß quasi, wo die Punkte im 3D. Von einem Video kriege ich nur einen Teil von dir rekonstruiert. Also kriege ich nur ein paar Punkte hin. Aber wenn ich ganz, ganz viele Videos habe, kann ich quasi die Supervision verteilen auf den Samplen. Und dadurch, dass ich dich von mehreren Blickwinkeln sehe, kann ich 3D-Punkte triangulieren und dann kriege ich ganze 3D-Welten raus.
Cool.
Und das funktioniert auch, dass ich ganz, ganz viele Ideen habe am Schluss. Also ähnlich wie in anderen Modellen, Skalierbarkeit, Scale is everything. Und ja, das funktioniert ganz gut.
Okay, ich verstehe. In Bezug auf die Robotik, weil du ja auch sagtest, das könnte so das spannendste Anwendungsgebiet auch für euch werden. Da gibt es ja jetzt gerade viele Begriffe, die auch durchs Feld fliegen. VLAs, World Models, dann gibt es Robotic Foundation Models, also alles mögliche. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also vor allem World Models und VLAs, was ist der Unterschied? Wie spielt ihr vielleicht auch zusammen mit euren Modellen und VLAs, dass man das nochmal versteht? Also einen Überblick über diese Begrifflichkeiten
Genau.
auch
Also ich
bekommt.
versuche mal kurz die Robotik-Sachen zu erklären.
Ja.
Ein VLA ist ein Action-Model. Es funktioniert wirklich so, ich habe erstmal einen VLM in der Regel, also ein Modell, das mir erklärt, was ist in dem Bild drin. Also ich kriege ein Bild rein, kriege Text raus. Und was ein Action-Model macht, ist Feintuning dieses Modell mit Action. Ich kriege ein Bild rein, mehrere Bilder am besten. Und aus denen kann ich dann vorhersagen, was der Roboter als nächstes machen soll. Und da gibt es auch die Erweiterung, das heißt DAMs, World Action Models schon. Das ist das Gleiche, nur dass ich ein Videomodell drunter habe. Also ich habe ein Videobasismodell, mit dem fange ich an und das feintune ich auch mit Actions Video und danach kann ich dem Roboter was beibringen. Das ist erstmal nur, wie die Robotik funktioniert. In allen diesen Modellen muss ich diese Actions trainieren. Also ich muss wissen, was macht der Roboter als nächstes. Also wie bewegt er sich, seine Hand. Ne? Und da gibt es ganz absurde Sachen momentan. Da gibt es Leute in VR-Brillen, die Videos aufnehmen, wie sie irgendwie Aufgaben erfüllen. Und das ist sehr schwierig. Also die Daten zu kriegen, ist sehr schwierig. Und unser Argument ist, das können wir irgendwann in Simulation lösen. Also wir sind der Datenprovider letztendlich, genau für diese Use Cases, dass du sagen kannst, sag mir, wie der Roboter ausschaut, ich sag dir die Trainingsdaten dazu, ich simuliere die und danach kannst du deine Action-Modelle trainieren. Das ist das im Prinzip, was wir machen.
Okay, also um das auch richtig zu verstehen, das heißt im Kern, die VLAs, die würden in euren Welten trainiert werden und die VLAs sind es aber letztendlich, die banal gesagt, es Robotergehirn dann wären an der Stelle und ihr seid eher, sag ich mal, diese Trainingsumgebung für die VLAs, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Und wenn man sich hier das mal vorstellt, einen VLA zu entwickeln, ist total einfach. Es kostet, also nur die Architektur kann ich umsonst im Internet runterladen. Was schwierig ist, sind immer die Daten. Wenn ich jetzt neue Modelle anschaue, also das geht von ChatGPT bis hin zu Gemini, bis hin zu VLAs, 80, 90% des Daten Data Curation. Also schon, ich nehme Daten hier, muss ich die aufbereiten, filtern und so weiter. Und das ist das Schwierigste. Das Trainieren an sich ist gar nicht so komplex. Ich brauche zwar viel Rechenleistung und so, aber schwierig ist, wie ich die Daten dazu herkriege. Und das ist genau das, was wir im Prinzip lösen. Und unser Argument ist, naja, das willst du nicht mehr per Hand machen. Du willst nicht mehr mit VR-Brillen rumlaufen müssen, einen Roboter erstmal, ja, mit einem ganzen Fuß in Mannschaft bedienen müssen. Das klappt halt nicht.
Ja. Wie siehst du das denn? Weil hier spalten sich ja für meine Begriffe auch die Geister, auch wenn ich hier mit Robotikprofessoren zum Teil spreche, die einen sagen, ich brauche wirklich diese realen Daten und andere sagen wiederum, das würde schon funktionieren mit virtuellen Welten. Also das, was ich am häufigsten höre, ist immer dieser sogenannte Sim-to-Real-Gap. Was ist deine Meinung dazu? Also wie geht ihr damit um und wie siehst du dieses ja, Problem, sage ich mal, das vielleicht kannst du es auch noch mal erklären für alle, die
Genau,
noch nicht.
Sim-to-Real-Gap ist einfach, ne? Also so traditionell nehme ich so fast so, sag ich mal, Videospieldaten her, so in dem Level und habe ein virtuelles Rendering und die Daten will ich hier nehmen, um Roboter zu trainieren. Ha, das ist, hört sich super an. Ne? Ich muss keine teuren realen Daten aufnehmen und kann das irgendwie virtuell machen. Und ja, das Problem ist, es funktioniert halt nicht so gut. Und im Prinzip haben beide Gruppen recht. Die eine Gruppe hat recht, weil synthetisch ist günstig. Wenn ich das machen kann, habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und die andere Gruppe hat recht. Naja, die Simulationsdaten schauen halt noch nicht so gut aus. Und die Antwort ist ganz einfach. Ich brauche bessere Simulationen. Die Simulation ist einfach noch nicht gut genug. Und wenn ich eine Simulation hinkriege, die näher an der realen Welt dran ist, dann funktioniert auch Sim-to-Real. Und das wollen wir lösen.
Und wie bekommt man das hin? Also gerade was ich jetzt zum Beispiel immer wieder als Argument höre, ist diese Dexterität. Also wie fest sollte der Roboter jetzt zugreifen, beispielsweise wenn er ein Gegenstand, weil du hast ja gerade eben auch erklärt, ihr nutzt eigentlich Videodaten aus 2D-Videos, da sind diese Informationen ja erstmal nicht mit enthalten. Also wie geht ihr da vor?
Genau, also zum ersten Mal,
Ja.
das Hauptproblem, warum Simulation nicht so gut funktioniert, ist, die meisten Simulatoren sind existierende Physiksimulatoren, die Menschen gemacht haben. Also ich bin hingegangen und habe irgendwie versucht, die realen Physik irgendwie als Regelwerk sozusagen in den Simulator einzubringen. Ja, ich habe irgendwie eine Gravity, ich habe die Schwerkraft, ne? Ich habe irgendwie die ganzen Newtonschen Gesetze drinnen und so weiter. Das ist alles, das jemand per Hand gemacht hat. Und es funktioniert auf einem High Level ganz gut, aber so für lokale, so deformierbare Sachen, so diese Mappe hier und sowas, da funktioniert es nicht mehr so gut, weil es eine ganz komplexe Interaktion ist. Hm. Und unser Argument ist, naja, irgendwann willst du diese Simulation halt lernen, was die macht. Statt dass man das per Hand definiert, was die Physik macht, will ich aus Daten lernen, wie sich Physik verhält.
Ich glaube nicht, dass die normale Person mitbekommen hat, was gerade passiert ist und wie dramatisch es war. Das sagt Andrew Kapafi, Mitgründer von OpenAI und Erfinder des Begriffs Vibe Coding, denn seit Ende 2025 kann buchstäblich jeder ganze Apps und Automatisierungen bauen, ohne eine einzige Zeile Code selbst zu schreiben. Und trotzdem haben die wenigsten begriffen, dass Agentic Coding damit zum neuen wichtigsten Skill geworden ist. Denn wer Agentic Coding beherrscht, löst damit plötzlich jede andere Aufgabe am Computer 10 bis 100 Mal schneller als alle anderen. Doch das Problem ist, dass die wenigsten wissen, worauf es wirklich ankommt, damit am Ende eine echte App dabei entsteht, und daher arbeiten die meisten immer noch wie vor 2 Jahren mit ChatGPT als etwas besseres Google. Schließlich hat es ihnen ja auch niemand beigebracht. Genau deshalb zeige ich dir im nächsten kostenlosen Live-Workshop zum Thema Agentic Coding, wie du auch ohne Vorkenntnisse von der bloßen Idee zur fertigen App kommst und welche Tools du dafür wirklich brauchst. Sichere dir jetzt also deinen Platz 100% kostenfrei unter kilernen.de/agentic-coding-workshop oder direkt über den Link in der Videobeschreibung, und damit zurück ins Video.
Und jetzt zu deiner Frage, naja, wie machst du das aus Videos? Ein Video kriegt es nicht gut hin. Aber wenn ich viele Videos habe, dann sehe ich ganz viele Sachen, wie sie sich bewegen, wie sie interagieren, wie sie sich verhalten. Ich kann ein einfaches Beispiel machen. Ne? Wenn ich irgendwie den Stift hier nehme und lass den Stift hier runterfallen, der fällt runter. Ne? Also die Schwerkraft, die kriege ich irgendwann mit. Und es wird in jedem Video so passieren. Hm. Ich weiß, es ist dasselbe Stift. Und er wird sich über die Zeit hinweg bewegen. Und diese Korrespondenzen über die Zeit, die kriege ich von den Videodaten eben raus. Hm. Ein Video ist nicht perfekt, aber viele Videos schon. Und wenn du ganz, ganz viele Videos hast, dann lernst du irgendwann komplexere Sachen. Also so ganz komplexe Sachen ist sowas wie Wasser, Rauch. Oder was du gesagt hast, die Robotik, die kämpft gerade mit der Interaktion, Manipulation. Also ganz kleine Objekte, taktiles Feedback, das ist noch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und ich denke aber, meine Antwort darauf wird sein, das muss man aus Daten lernen. Das kannst du nicht per Hand definieren.
Okay. Ja, spannend. Dazu eine Frage, vielleicht etwas entfernter, aber das höre ich immer wieder, wenn es um humanoide Roboter geht und VLAs. Die Frage, die ich mir stelle, wo laufen diese Modelle dann? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Unitree, den wir häufig heute sehen, dann baut Unitree ja diese VLAs, soweit ich weiß, selbst, und die laufen dann in der Cloud. Und das ist auch durchaus eine Sorge, die dann manch einer hat, die ganzen Daten im Zweifel gehen nach China, salopp gesagt. Und die Frage, die ich mir stelle, wie ist eigentlich heute die State of the Art? Also laufen diese Modelle in der Cloud oder kann ich die auch lokal, also on edge quasi beim Roboter, auf dem Roboter selbst betreiben? Wie sieht das Feld da aktuell eigentlich aus?
Es kommt das Modell drauf an, wie groß das ist. Ne?
Ja.
In der Regel ist man aktuell, glaube ich, noch in der Phase, wo man die Modelle erstmal trainiert, und die Trainingsphase sozusagen, die ist immer in der Cloud. Das weiß man, das läuft auf tausenden GPUs, 10.000 vielleicht sogar oder noch mehr. Und das Training, das ist in der Cloud, das ist sehr teuer, das dauert ewig, aber das muss nicht unbedingt besonders schnell sein. Ne? Das macht man halt einmal offline. Und danach kriege ich jetzt ein Modell raus. Dieses Modell, das läuft in der Regel auf 1, 2 Grafikkarten, gegebenenfalls sogar Desktop-Grafikkarten, kann ich das laufen lassen. Aber es ist nicht schnell genug, dass ich es auf einem Roboter laufen lassen kann. Es gibt aber jetzt ganz, ganz viele verschiedene Tricks, wie ich das schneller mache. Na, ich kann die Dinge quantisieren, ich nehme irgendwie die Position raus, statt irgendwie auf Float 16, mache ich das Ganze auf irgendwie Float 4 oder sowas. Ne? Ich kann hingehen, die Modelle destillieren, ich mache die kleiner, ich versuche quasi ein großes Modell in ein kleines Modell umzuwandeln. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten. Das heißt immer Post-Training. Und da gibt's aber schon ziemlich viele Möglichkeiten, wie man das gut hinkriegt. Und ich denke, langfristig werden die meisten Modelle, zumindest ein Großteil der VLAs und so, die werden auch im Roboter laufen.
Hm.
Alleine daher, dass die Latenz von der Interaktion mit der Cloud nicht besonders gut funktioniert. Das dauert einfach zu lang. Ich denke, langfristige Lösung wird sein, dass das auch am Edge läuft.
Okay. Wie sieht es eigentlich heute aus mit den Fähigkeiten, die wir solchen Robotern beibringen können, auch gerade im Hinblick jetzt auf eure Trainingsumgebung? Also so der Zielzustand, ich hatte zum Beispiel neulich ein Gespräch mit einem Kunden, der stellte mir diese Frage: Wann habe ich einen Roboter, der zum einen Rasen verlegen kann, ja, also die machen da Sportrasenbau, der pflastern kann, der danach die Halle fegen kann und mir am Abend dann noch ein kühles Getränk im Zweifel bringen kann. Also heute ist ja so, dass man all diese einzelnen Fähigkeiten antrainieren müsste oder im Zweifel noch irgendein Teleoperator vielleicht auch da sitzt, der es dann macht. Und ich glaube, dieser Traum ist ja zu sagen, wir schmeißen die Roboter vielleicht auch in Fähigkeiten rein, die sie dann on the fly im Zweifel lernen können. Also wie ist hier aktuell überhaupt der Stand der Dinge, auch im Hinblick auf eure Modelle? Also lernt man wirklich feste Fähigkeiten und Wie weit sind wir weg von solchen universellen Robotern, sage ich mal, die...
Genau. Ja. Also das Ziel ist natürlich universelle Roboter. Ja. Zum einen, die Hardware sollte austauschbar sein. Also ich kann verschiedene Roboter austauschen, die lernen trotzdem noch über die Hardware hinweg. Aktuell muss ich jede Hardware einzeln trainieren.
Mhm.
Das ist ein Problem von der Skalierbarkeit. Aber ich denke, in der Praxis ist man da schon noch ein bisschen weiter von weg. Ich denke, in der Praxis, wo man sehr, sehr viele Roboter aktuell sieht, ist in, ja, sag ich mal, industriellen Bereichen. Also eine Fabrik momentan, eine neue Autofabrik, da ist das meiste Roboter mittlerweile. Mhm. Sonst könntest du nicht mehr kompetitiv herstellen. Und da hat sich jetzt schon sehr, sehr viel automatisiert. Und was jetzt passieren wird, es wird quasi nicht gleich morgen ein universeller Roboter dastehen, sondern es wird für Stück, wenn die Roboter immer mehr Fähigkeiten haben. Die muss ich denen, glaube ich, schon aktuell noch einzeln antrainieren. Das macht man auch, das ist okay. Und ich kann damit immer mehr Bereiche abdecken. Und das habe ich auch schon im Heimbereich gesehen. Muss man sich einfacher vorstellen. Ich weiß, das hört sich immer so cool an, wenn ich einen humanoiden Roboter habe, aber es gibt einfache Roboter. Es gibt einen Rasenmäherroboter.
Ja.
Es gibt einen Rumba, der mir innen sauber macht. Und es wird auch mehrere Roboter geben, die noch mehr Hausarbeiten machen. Vielleicht gibt es einen Küchenroboter, der mir kochen kann irgendwann. Und die Sachen, glaube ich, die werden Schritt für Schritt kommen. Und es wird schon noch ein paar Jahre, glaube ich, dauern, bis ich einen komplett generalisierten Roboter habe. Ist zwar super spannend, es arbeiten viele Leute dran. Und da gibt es auch viel Fortschritt schon.
Hm.
Aber das ist jetzt noch nicht so, dass das morgen kommen wird.
Hm.
Es gab ein paar so Startups. Neo war einer der Roboter, den es gegeben hat, der so Teleoperation macht.
Yeah.
Wenn das Video rauskam, habe ich gedacht, ja, das kann no chance on earth funktionieren. Dann habe ich so zum Unterton hab ich gesehen, okay, alles teleoperated.
Ja.
Ich bin auch skeptisch, dass teleoperated gut funktioniert, weil die Latenz sehr, sehr hoch ist.
Hm. In dem
Fall. Ich glaube, das wird besser funktionieren, wenn es irgendwann trainiert ist und auch ein Roboter läuft. Aber ich hätte jetzt gesagt, da fehlen schon ein, zwei Entwicklungsschritte.
Ja. Was sagst du denn zu der These? Das hat neulich ein Robotiker hat mir das gesagt, dass man diese Humanoiden vor allem in Haushalte oder auch in Anwendungsgebiete schickt, in denen sie im Zweifel noch gar nicht gut funktionieren, um Daten zu sammeln. Also da gab es jetzt auch neulich einen Vorfall in San Francisco, wo, ich weiß nicht mehr, wie das Unternehmen hieß, aber in jedem Fall wurden Airbnbs genutzt, um dort Roboter zu trainieren. Und das hat dann natürlich horrende Schäden verursacht. Aber das ist ja eigentlich wiederum ein ganz anderer Ansatz, weil man ja hier wieder diese reale Weltdaten sammelt. Was meinst du dazu?
Man braucht vielleicht ein bisschen reale Daten, aber das sieht man schon, wie sich das anhört. Ne? Dass ich ein Airbnb für einen Roboter anmieten muss, um jetzt zu trainieren. Das kriege ich. Jeder, der mal ein neuronales Netz angefasst hat, der weiß, dass die Anzahl der Trainingsdaten, die ich brauche, die liegen in Milliarden, in Trilliarden Sample-Bereich, dass ich was machen kann.
Mhm.
Wenn ich das selber mache, kriege ich ein paar Tausend vielleicht hin. Mhm. Best Case. Vielleicht 10.000. Aber es ist, das sind so viele Größenordnungen dazwischen, dass ich auf den Sachen so trainieren kann, dass das funktioniert. Das wird jetzt passieren. Ich erinnere mich stark so 2017, 2018, wo die Leute autonomes Fahren so gerade so entdeckt haben, haben gedacht, ich komme mit eine coole Story an. Ich war so, auf einer Konferenz in 2017 haben die Leute gesagt, autonomes Fahren ist ein Jahr weg.
Ja.
2018 haben sie gesagt, ist zwei Jahre weg. Und in 2019 haben sie gesagt, ist drei Jahre weg. Und 2020 waren sie irgendwo so, wir wissen es noch nicht genau.
Ja.
Und so weit ist ungefähr Robotik aktuell.
Ja.
Und in dem autonomen Fahren hat man so 2017, 2018 gab es viele Firmen, die so Datenannotierung gemacht haben.
Hm.
Das haben mittlerweile alles automatisiert mit KI. Das ist alles automatisierte Datenannotation mittlerweile.
Hm.
Und ähnlich sehe ich das hier auch. Das ist ein Intermediate State aktuell, wo halt jetzt, ich kriege ganz coole Ergebnisse raus, aber langfristig kann ich nicht für jeden Use Case eine Airbnb anmieten und das funktioniert einfach nicht. Das skaliert nicht.
Inwieweit profitiert ihr bei Spatial denn auch von dein Learnings mitunter von Synthesia, weil beides hat ja entfernt auch schon oder hat ja im Grunde mit 3D-Vision zu tun. Gibt es da Learnings, bei denen du sagst, okay, das ist vielleicht auch ein Vorteil, einfach dadurch, dass ich auch aus dem Bereich komme, wir schon ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben, du natürlich forschst auch in dem Bereich, wo du sagst, das hat vielleicht jetzt jemand, der einfach nur auf dem World Model Hype aufspringt, im Zweifel nicht diese Learnings.
Ja, also ich denke erstmal, also man lernt natürlich aus dem Startup allgemein.
Ja.
Synthesia ist eine unglaubliche Erfolgsstory, aber das war auch nicht immer einfach, gab es viele Ups und Downs, ne? Manchmal Finanzierungsrunden kriegen, zur richtigen Zeit, die richtigen Leute kriegen, die technischen Sachen machen, die ganzen Sales Contract lernen und so weiter. Also zum einen, man lernt schon sehr viel aus der Operational Side und man lernt auch, wie das ganze Startup-Game halt funktioniert.
Ja.
Das ist das Wichtigste. Technisch gibt es natürlich auch viele, viele Sachen. Also die Synthese, die neuen Modelle, die Avatare erstellen, das sind auch Diffusion Transformer. Also das sind große generative Modelle, die Videos im Prinzip generieren. Der Unterschied jetzt bei Spatial ist halt, bei Spatial bauen wir keine Videomodelle eben, sondern 3D-Modelle. Und wie die halt sich mit der Physik und so von der Welt interagieren. Das hat schon was zusammen zu tun. Wo ich auch sagen muss, wo ich viel Synergien habe, ist generell mit der akademischen Umgebung.
Hm.
Also das ist die ganze KI-Welt, die bewegt sich so unglaublich schnell.
Hm.
Man muss da immer an der Forschung dran sein. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, mal einfach nur einen Monat Urlaub zu machen, dann wüsste ich, glaube ich, nicht mehr, was funktioniert. Und das ist, na dann, wenn ich in den letzten Monaten überlege, da kam Fable raus, Fable wurde gebannt, alles kam so mal das, mal das.
Ja.
Und wenn ich das nicht mitkriege, dann kann ich keine State-of-the-Art-Modelle bauen. Und halt unglaublich schnell, wenn ich das Ganze. Es gab so ein spannendes Zitat mal irgendwann, um einen KI-Trend mitzuverfolgen, muss ich eigentlich arbeitslos sein. Und das ist so das klassische Problem aktuell. Es bewegt sich halt schnell und ich brauche halt Technologien eigentlich nicht.
Inwieweit ist das denn wichtig für euch? Weil ich merke auch, viele sind natürlich ein bisschen überfordert und sagen, ja, vielleicht ist 99% brauche ich nicht, 1% brauche ich dann doch. Also inwieweit sagst du jetzt, du hast jetzt das Beispiel, wenn wir es nun mal nehmen, Fable oder irgendwie diese neuen Updates, inwieweit braucht ihr das für euer Startup? Also wieso ist das für euch eigentlich so wichtig, da am Puls der Zeit zu sein?
Also zum einen Seite KI-Tools brauchst du, also Coding-Tools und so weiter, Standard macht jeder, jedes moderne Startup verwendet es. Wenn ich doch neulich eine Umfrage bei meinen Studenten hier gemacht in der Uni, das ist meine Deep Learning-Vorlesung, das sind 1000 Studenten in der Vorlesung gewesen und da hat jeder verwendet. jeder.
Ja.
Das ist no chance, dass ich jemand finde, das noch nie verwendet hat.
Ja.
Und das kriegst du auch in so einer Umgebung halt mit. Ne?
Ja.
Und das ist das eine. Und das andere, was du wissen musst, ist, du musst schon wissen, welche Modelle kannst du wie trainieren. Und ein großer Trainingsrahmen ist teuer. Und da willst du lieber keinen Fehler machen. Also musst du ja erstmal alles ausprobieren, einen kleinen Teil. Und wenn es dann funktioniert, dann machst du es im Großen. Und auf welche Bets, also welche Sachen, dass du da setzt und so weiter, das auszuprobieren erstmal so, ja, wo es noch nicht so ganz zeitkritisch ist vielleicht. Das ist erstmal super entscheidend. Und da kriegst du halt viel Wissen raus.
Ja. Im Hinblick nochmal auf deine Forschung, weil du hast ja an einigen Dingen mitgewirkt. ScanNet, Face-to-Face, du hattest auch einen Algorithmus entwickelt, der dann später bei Pixar eingesetzt wurde. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Worum ging es da? Und was waren für dich vielleicht auch so die spannendsten Durchbrüche in deiner eigenen Forschung?
Ja, also ich habe so eine klassische, wo ich in der Schule war, wollte ich immer Videospiele machen. Ich fand Videospiele ist auch cool, aber mir haben die existierenden Videospiele nicht gefallen. Also ich wollte andere machen. Ich wollte einfach neue, kreative Sachen machen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, nachdem ich irgendwie jetzt in die Grafik gekommen bin, also ich bin ursprünglich, ich habe Grafik studiert, also als Schwerpunkt von der Informatik, und ich habe immer mitgekriegt, da haben wir die 3D-Welten, die sind echt richtig schwierig zu generieren.
Ja.
Und also die Charaktere, die Welten drumherum, also die ganze virtuelle Umgebung, das ist richtig schwierig. Das Spiel an sich ist gar nicht so komplex. Und dann habe ich, während meiner Promotion habe ich mit Pixar und Activision und Microsoft gearbeitet, wo wir halt solche Sachen wie das so wie das einfacher machen kannst, 3D-Welten zu bauen für Artists. Also für Leute, die das designen, hast du gute Tools gebaut. Und sowas kam dann auch, das wurde in Pixar verwendet, das wurde in Activision, das kam in Call of Duty, ist ein Teil drin gewesen, also war richtig cool. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht skalierbar, das musst du irgendwie besser machen. Und danach, nachdem ich fertig war, in meiner Promotion, habe ich gedacht, okay, das funktioniert nicht, wenn wir das per Hand machen. Dann habe ich gedacht, jetzt rekonstruierst du die reale Welt. Dann haben wir 3D-Rekonstruktionen gemacht, wo ich in Stanford war, haben wir viel so mit der Microsoft Kinect gearbeitet. Wir wollten einfach 3D-Welten so rekonstruieren, dass du danach ein Videospiel reinsetzen kannst. Und wir haben echt richtig hart dafür gearbeitet. Das hat aber nie richtig funktioniert. Und so für Videos, auch fürs Face-to-Face und so, da hat es gut funktioniert. Das war so das Erste, wo es richtig gut war für Gesichter, aber für den Rest der Welt noch nicht. Und da ist jetzt das, wo diese generative KI quasi reinkam. Da kannst du jetzt aber mal hingehen und sagen, okay, jetzt auf einmal kannst du sozusagen Löcher in deiner Rekonstruktion auffüllen. Du kannst hingehen und von einem Bild eine ganze Szene generieren. Und das war undenkbar. Vor 5 Jahren, ja, war das so weit weg. Das hat sich so stark verändert. Und ist halt super spannend, was jetzt möglich ist auf einmal. Es kostet halt viel Computer und so, und dann musst du erstmal realisieren. Aber du kriegst halt unglaubliche Ergebnisse, die halt echt krass sind.
Was ist denn heute noch so das größte Bottleneck? Du hast mal in einem Interview gesagt, also Rechenkapazität und auch Rendering sei nicht unbedingt das Bottleneck. Das wäre für mich erstmal kontraintuitiv, weil ich mir das gerade bei 3D-Welten eigentlich denken würde. Also dass Rechenkapazität ja auch für euch eigentlich so das ultimative Bottleneck sein müsste. Also was sind so die größten Flaschenhalse, die du jetzt noch siehst, auch um wirklich richtig gute 3D-Simulationen generieren zu können?
Ja, also Rechenkapazität ist schon wichtig. Ne? Ja. Ich sage nicht, dass du brauchst jedes Startup, das aktuell irgendwie Geld von der Investitionssumme macht, da kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte mindestens mit Rechenkapazität geht.
Ja.
Was bei uns aber spannend ist, dadurch, dass es halt der Output quasi von der 3D-Welt nicht gleich den Trainingsdaten ist, brauchst du noch eine algorithmische Entwicklung. Du brauchst eine Entwicklung, wie du die genau darstellst, 3D-Welten. Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es so Gaussian Splatting, ist eine der großen Sachen. Es ist Mesh, das Ganze mit Punktewolke. Und da gibt es verschiedene Sachen. Und wie ich das darstelle, das macht einen riesen Unterschied im Trainieren. Und deswegen ist Rechenkapazität nicht das einzige Bottleneck. Gibt halt diesen algorithmischen Teil schon auch noch. Wir haben jetzt bei Spatial, glaube ich, echt gute Lösungen, aber es gab es vor 3 Jahren, gab es noch nicht. Und da deswegen sind wir der Konkurrenz auch, glaube ich, ein bisschen voraus aktuell, weil wir da, glaube ich, ganz gute Fortschritte gemacht haben. Und es ist eben nicht nur Compute. Also es ist nicht nur mehr Geld, sage ich mal, wie ich größere Modelle trainiere, sondern es ist schon ein bisschen Intelligenz dahinter, wie man es auch
lernt. Ja, gerade in Bezug auf die Konkurrenz interessiert mich das natürlich. Jan Lecoeur hat jetzt prominenter nochmal, baut er jetzt ein Startup auf, ich glaube mit einer Milliarde bewertet, Fei-Fei Li mit World Labs, prominent natürlich schon ein paar Jahrzehnte in dem Feld unterwegs, Nvidia, Cosmos, Google Genie 3 und so weiter. Also wo seht ihr euch in dem Wettbewerb und wo siehst du auch eure, du hast es ja gerade angedeutet, Vorteile? Gerade jetzt nehmen wir mal Google, ist natürlich ein riesen Konkurrent, wenn man so will, was Rechenkapazität natürlich vor allem betrifft. Ja,
ja, also Google sehe ich jetzt weniger als Konkurrenz. Mhm. Google hat gerade andere Probleme. Mhm. Also die wollen gerade irgendwie Coding hinkriegen, dass wir mit Anthropic nicht ganz das Feld verlieren. Das heißt, die haben einen sehr großen internen Shift.
Ja.
Und die Leute jetzt zum Beispiel, eine der Top-Leute, der das bei Google gemacht hat, der ist einer unserer Gründer. Einer der Top-Leute, der das gemacht hat bei Meta, der ist auch ein Gründer bei uns. Also wir haben da quasi guten Leute, die das gemacht haben, rausbekommen.
Mhm.
Bei den Startups, die du genannt hast, das Jan Lecoeur-Startup, das ist eher so ein Action-Modell. Also AMI, die nennen das auch Weltmodell, aber die bauen keine Simulation. Die bauen das Umgekehrte. Die nehmen quasi unsere Daten rein und trainieren dann da drauf. Aber die sind eher, glaube ich, noch im Forschungsbereich. Die sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie kurz vorm Produkt sind, sondern die sind noch ziemlich am Anfang. Aber es ist natürlich auch spannend, was die machen. Aber die sind eher so vergleichbar mit diesen VLAs, VAMs und so weiter, was die machen. Ja. Also die sind eher orthogonal zu uns.
Ja, also ich glaube, die fokussieren sich auch darauf, die Modelle zu bauen, die dann letztlich im Roboter auch wiederum laufen. Und die eben macht ja wirklich diese ganze Trainingsumgebung für diese Modelle.
Die machen die Simulation dazu und die machen ja die, ja, was läuft auf
dem Was mich nochmal interessiert, ist vielleicht ganz interessant, weil ich auch mal so ein paar Welt generieren lassen habe. Die Bibliothek von Babel, solche Dinge habe ich mal ausprobiert. Also da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, das ist eine statische Welt. Also man wartet etwa 5 bis 10 Minuten, dann ist die Welt fertig. Also sie wird nicht on the fly. Das wäre dieser Videogame-Ansatz, den du vielleicht auch angedeutet hast vorhin. Also dass man durch die Welt läuft, dann wird sie immer weiter generiert. Sondern aktuell ist es ja eine statische Welt. Und es gibt natürlich immer Bereiche, die verschwommen sind noch. Ja, und das interessiert mich. Also was ist da vielleicht auch der Hintergrund? Also bei diesen verschwommenen Bereichen und wie siehst du die weitere Entwicklung im Hinblick auf diese Welten dann auch on the fly immer weiter zu generieren und nicht nur statisch?
Genau, also das ist einfach nur eine Web-Demo sozusagen, wo wir halt nur einen Teil der Welt generieren, also die ist halt ein kleiner Ausschnitt der Welt und wenn du am Rand von der Welt kommst, dann wird es halt blurry, aber du kannst die im Prinzip unendlich groß machen, also das ist keine technische Limitierung,
okay.
Das ist nur was, wo wir ja, ein bisschen Compute sparen.
Genau, ist auch kostenlos, muss man dazu sagen.
Wo wir auch den einfach mal zum Ausprobieren fanden, wird das ganz spannend, aber im Prinzip kannst du das unendlich groß machen. Also da ist kein Limit dabei.
Okay.
Wie schnell das Ganze funktioniert, ist glaube ein paar Minuten pro Welt in der Regel, so sag ich mal knapp 10 Minuten. Plus minus, je nachdem, wie groß die Welten sind. Das kriegst du auch schneller hin.
Hm.
Habe ich vorhin schon gesagt, du kannst das Ganze destillieren, du kannst die Modelle schneller machen. Das war jetzt für uns noch nicht so wichtig und so einfach aus dem einfachen Grund, weil generierst du halt einmal, dann hast du es ja ein bisschen happy. Der dritte Teil ist spannend. Wie interagierst du mit den Welten?
Hm.
Der aktuelle Stand ist, du kannst die Welten generieren, sind statisch, schon gut aus. Was du auch machen kannst, ist, du kannst da einzelne Objekte mittlerweile nehmen. Also das ist noch nicht in der Demo, aber du kannst Objekte nehmen und kannst in existierende Simulatoren geben, also so ein Isaac, Mochoko und so weiter, und kannst die simulieren lassen. Das funktioniert und hast eine Interaktion. Aber das ist nicht das, was wir langfristig wollen. Vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Wir wollen eigentlich das ganz gerne lernen.
Hm.
Wir wollen die Physik lernen. Und da denke ich, sind wir ein knappes Jahr davon entfernt, sage ich mal noch. Also dauert schon noch ein bisschen. Ist noch nicht so weit. Aber unser erster großer Schritt war erstmal, dass du konsistente Welten hast. Unsere Baseline waren Videomodelle davor, sowas wie Genie und so weiter.
Hm.
Und die kriegen es halt nicht hin, dass du konsistente Welten generierst. Also wenn ich dich anschaue, schau nach rechts, schau nach links, dann bist du eine andere Person in dem Videomodell. Der merkt sich das einfach nicht.
Ja.
Und das haben wir jetzt hingekriegt, dass wir erstmal 3D-Konsistenz sehen. Das war der große Fokus. Und darauf lernst du jetzt quasi, wie die Simulation funktioniert. Das kann ich auch kurz erklären. Ist auch nicht so crazy kompliziert. Du nimmst ein 3D-Modell her, du kriegst eine Action rein und prediktest, wie sich das 3D-Modell im Prinzip verändert. Also es ist ein Update sozusagen. Ne? Und das machst du immer live. Und das funktioniert relativ schnell. Also das Update ist nicht so teuer wie komplett generieren. Und das musst du halt auch auf vielen Daten trainieren wieder. Und dann lernst du sozusagen, je mehr Daten du hast, je genauer die Physik wird. Und das ist genau der nächste Schritt für uns. Also, da haben wir schon noch ein bisschen Erfahrung dazu. In der Zwischenzeit kann man das Modell, glaube ich, schon für ein paar ganz coole Anwendungen auch verwenden.
Ja. In Bezug auf die Anwendung, da interessiert mich eine Sache, weil wir haben jetzt festgehalten, also die Robotik ist eines der größten Anwendungsfelder, aber ich weiß, wir haben zum Beispiel sehr viele Zuschauer, die Ingenieure sind, Maschinenbau, dort ist CAD am Anfang angesprochen, deswegen muss ich hier mal nachhaken, was genau könnte sich da noch eröffnen für Use Cases, gerade auch im CAD-Bereich?
Ja. Also ich fange mal mit dem Bauwesenbereich an.
Ja.
Das ist für mich ein sehr spannendes Feld. Also ich habe immer die Frustration gehabt, wenn ich mir ein Haus angeschaut habe, auf ImmoScout oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das Ding ausschaut. Und dann kann ich es mir vor allem nicht vorstellen, wie es mit meinen Möbeln ausschaut. Also was ich ganz gern gehabt hätte, ist so eine 3D-virtuelle Tour durch den Raum und wollte mir das anschauen. Ja, und das können wir jetzt machen. Kriegst ein paar Bilder rein, kriegst eine 3D-Welt raus, kannst du virtuell durchgehen, kann ich später auch noch zeigen, das sind ganz coole Sachen. Und ich kann dann prompten und kann es editieren. Ich kann sagen, ah nee, ändere das und nimm meine Möbel rein. Und man kann es auch weiterbringen. Man kann sagen, ein Architekturbüro, das zum Beispiel, ja, die wollen halt irgendwie den Kunden zeigen, wie ein Haus ausschaut. Aber was die machen ist, die haben einfach nur einen Floorplan. Die haben das nur in 2D.
Ja.
Und wir können da automatisch die 3D-Visualisierung damit
Okay.
einbeziehen. Das heißt, du kannst das Ding verkaufen, kannst es dem zeigen, du kannst virtuell in VR oder wie auch immer durchgehen und kannst es anschauen, wie als wenn schon gebaut wäre. Und das macht einen großen Unterschied. Und das kann ich jetzt weiter treiben. Das kann ich jetzt im CAD-Bereich genauso treiben. Wenn ich ein Auto bauen will, kein Mensch baut jetzt ein Auto, ohne dass es virtuell designt hätte.
Ja.
Und das Design ist halt teuer. Und das Design ist sogar bei den Autoherstellern, da weiß ich spezifisch, ist fast der teuerste Prozess. Ja, also die Technik, wie es im Motor funktioniert, das verstehen wir, glaube ich, ganz gut. Vor allem bei E-Motoren ist es nicht so komplex. Aber das Design ist halt quasi deren ihre Marke. Das heißt, die haben sehr viele Teams, die arbeiten parallel dran. Und wenn ich denen helfen kann, dass die ihre Entwicklungszyklen für das Design von Monaten auf, sage ich mal, Wochen runterbringen, ist das ein massiver Win für die. Und das kostet einfach viel Geld für die. Und die können sich da viel sparen. Und die können dann die Autos nicht nur, ja, nicht nur die Autos bauen, sondern die bauen auch virtuelle Umgebung wieder dann ausschauen. Also ich kenne so ein paar, ich kann es nicht alles dazu sagen, aber so ein paar deutsche Autohersteller, die haben extra physische Anlagen mit Beleuchtung, um zu zeigen, wie die Reflexionen auf den Autos funktionieren. Jeder will ein cooles Auto haben, das irgendwie sich cool reflektiert, ne? Und das kann ich virtuell letztern. Und da kann ich halt simulieren erstmal, bevor die das Ding bauen lassen. Und die haben auch ganz verrückte Sachen. Die bauen Autos noch mit Ton nach. Die haben einen Ton-3D-Druck von dem Auto. Das ist halt super teuer. Ne? Das kannst du jetzt virtuell dann machen und dann ist das natürlich viel günstiger.
Ja, da kenne ich einige, die jetzt sicherlich mit den Hufen scharren, wenn du das so erzählst. Was ist denn da die Timeline? Also, oder setzt ihr das schon ein in dem Bereich oder wie sieht da so die Timeline
Also
aus?
die Visualisierung, da wird es getestet aktuell schon. Ist jetzt noch nicht so in der Produktion, aber das ist ziemlich nahe dran, sage ich mal. Also das wird kein Jahr mehr dauern, bis das kommt. Aber was ich dazu sagen muss, mit Hufenscharren, die Leute, die das verwenden, die finden das super cool. Also die sind da, man sagt immer, wir sind da in Deutschland sehr konservativ. Das stimmt nicht. Die Deutschen sind da super offen. Wir bauen da die KI schon wirklich aus und wir setzen die auch ein in der Praxis. Und wir sind da effizient. Wenn das funktioniert, passt es. Wo wir uns halt immer schwer tun, wenn es so ein bisschen so overgehyped gebullshittet wird, dann tun wir uns schwer als Deutsche. Aber solche neuen Tools kommen in der Praxis super gut an.
Wie sieht es denn aus bezüglich den Trainingsdaten? Weil ich würde es mir jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt an den Video oder auch Google denke, die haben im Zweifel YouTube, Google jetzt zum Beispiel, irgendwelche chinesischen Konzerne, die haben TikTok-Daten im Zweifel. Dort ist es am Anfang aber angerissen, dass das gar nicht unbedingt das Problem wäre. Aber das hat ja auch Copyright-Implikationen beispielsweise. Also wie sieht das eigentlich aus? Wo kommen die eigentlich diese Daten her?
Genau, also die Daten in der Regel, bei Videos gibt es genügend, die gute Lizenzen haben, die du verwenden kannst. Da gibt es genügend Datensätze auch, die du runterladen kannst. Da bist du noch nicht am Limit. Also da kannst du schon noch ein paar Größenordnungen im Prinzip hochgehen. Da sind wir eher limitiert an Computer, also wie viele GPUs hast du und so weiter. Man muss auch dazu sagen, selbst Google und so weiter, die jetzt YouTube haben, YouTube-Daten können die auch nicht so einfach verwenden. Also das sind auch persönliche Daten, das ist auch Datenschutz, das ist schon auch kompliziert. Aber es gibt in der Regel für solche Modelle gibt es genügend Daten. Wohingegen so Textmodelle, also LLMs, da kann man sagen, die sind auf allen Daten trainiert, die es gibt. Also wirklich das komplette Internet gescrapt und ist auf allen trainiert. Die sind am Limit, also die können nicht mehr machen. Aber Videodaten, glaube ich, da waren halt so viele hochgeladen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, Zahlen genau, es ist im Milliardenbereich pro Tag. Also so viel kannst du eigentlich nicht trainieren.
Wenn du Softwareentwickler bist, dann hast du bereits vom Software-Meltdown mitbekommen, der gerade stattfindet. Jahrelange Big Player wie Figma oder Monday verlieren teils 85% ihrer Bewertung, während AI-Native-Startups täglich hunderte Millionen raisen und wir erleben gerade das größte Vakuum, das sich in der Softwarebranche seit Jahrzehnten aufgetan hat. Und während viele talentierte Entwickler immer noch genau mit solchen Legacy-Systemen Zeit verschwenden, erweitern wir bei Everlast AI und unseren Partnerfirmen gerade unser Team an AI-driven Software-Developern, die die AI-Native-Software-Lösungen der nächsten Generation bauen, die jeden Tag tausende echte B2B-Nutzer begeistern. Unser Team besteht dabei aus talentierten Entwicklern mit Builder-Mindset, deren Projektportfolio für sich spricht und die mit Agentic Coding Workflows ganze Teams outperformen. Durch unsere Arbeit mit mehreren tausend Unternehmen und den täglichen Kontakt mit Wirtschaftsführern und Entscheidern wissen wir genau, was der Markt jetzt braucht. Jetzt suchen wir Menschen, mit denen wir diese Vision gemeinsam umsetzen und stellen dafür nicht nur die modernsten Tools, sondern auch unlimitiert Tokens bereit. Wenn du also Entwickler bist oder jemanden kennst, auf den diese Kriterien zutreffen, dann nutze jetzt die Chance und bewirb dich unter dem Link in der Videobeschreibung oder direkt über everlastkarriere.de. Und jetzt zurück ins Video.
Ja, da gibt es ja auch solche Schwarz- oder Graumärkte, wo man Bücher, gescrapte Bücher hochlädt, um für die LLM-Trainings und so. Wenn du jetzt mit Spatial heute 1 Milliarde mehr Kapital hättest, wo würdest du investieren?
Ja, also das ist natürlich eine Luxusfrage. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach die Modelle halt weiterentwickelt. Hm. Also im Prinzip von den ganzen KI-Unternehmen, diesen Frontiermodellen, was du machen willst, du musst das beste Modell haben. Ja, also das größte Modell und das beste Modell wird gewinnen letzten Endes. Das siehst du bei den ganzen Sprachmodellen, da gibt es jetzt eine Handvoll, da werden ein paar überleben, aber der Großteil ist halt nicht so gut. Hm. Und das Wichtigste für uns ist algorithmisch, die Daten besser nutzen zu können noch. Also die Data Curation, also nicht die Daten an sich, sondern was du mit den Daten machst. Ich kann da ein Beispiel geben mal. Du hast jetzt ein Video, aber für das Video willst du verstehen auch, was in dem Video drinnen ist. Das heißt, was du erst laufen lässt, du lässt du erst ein VLM laufen, das dir erklärt, was das Video macht. Mhm. Und je genauer diese Annotation funktioniert mit Text, desto besser kannst du danach trainieren. Und das ist relativ gut verstanden, also das weiß man auch, aber das ist nicht so einfach, das kostet Geld, das zu machen. Man muss Algorithmen dafür entwickeln, wo man das Data Curation macht und so weiter. Und dann, wenn du es hast, dann versuchst du halt größere Modelle zu trainieren. Mhm. Brauchst du mehr GPUs, brauchst du mehr Karten und so weiter. Und dann kannst du skalieren. Und das ist ein Teil, das kannst du mit Geld quasi erschlagen. Mhm. Also, da kannst du halt viel parallelisieren, kannst viel machen. Ja, und der dritte Teil ist, coole Leute finden.
Ja.
Das ist natürlich immer wichtig. Also KI-Markt ist sehr kompetitiv.
Ja.
Man sucht immer gute Leute.
Ja. Wie ist das denn? Weil ihr seid ja ganz bewusst sogar hier in München. Also das ist ja durchaus, wie ich schon sagte, auch was Besonderes. Jetzt gerade, wenn wir an Foundation Models und KI-Modelle allgemein denken. Ihr wart ja auch mit Synthesia in London, soweit ich weiß. Warum seid ihr überhaupt hier in München?
Also Synthesia hat auch ein Büro hier in München. Mhm. Side Note. Aber ich finde natürlich, also München ist eine wahnsinnig coole Stadt erstmal. Also mir gefällt es hier. Ich bin 1,5 Stunden von weg von hier aufgewachsen. Ich bin Franke,
ja.
wie man nicht so schwer hören kann. Aber München ist eine wahnsinnig krasse Metropolregion. Ich habe sehr, sehr viel internationales Talent. Also ich brauche viele Leute, die von woanders her kommen. Für die ist das eine Chance fürs Leben quasi. Und die arbeiten extrem hart dafür, dass es kommt. Also der Talentpool von den Leuten, die es in München gibt, der ist schwer zu unterschätzen. Hm. Also das ist wirklich krass einfach. Das ist innerhalb der Welt, sage ich mal, schon einer der großen Märkte. Und das Gute ist für uns, es gibt da noch nicht so viele KI-Unternehmen. Das Gute, die kriegen wir unbedingt.
Ja, ja.
Und wir stehen da eigentlich ganz gut da. Das ist natürlich jetzt für Deutschland ein bisschen schlecht, dass es noch nicht so viele gibt.
Ja,
für uns gut, dass wir gute Leute finden.
Ja.
Wir haben mit der TU hier und mit der LMU haben wir wahnsinnig gute Unis hier, wo wir echt extrem starke Absolventen kriegen.
Ja.
Und das ist super wichtig für uns. Du musst gute Leute haben, sonst kannst du nichts bauen.
Ja.
Und was ich mittlerweile so etabliert hat, es kommt nicht mehr darauf an, viele Leute zu finden, sondern einfach nur wirklich gute.
Ja.
Durch das ganze KI-Coding und so weiter, da können wenige Leute ziemlich gut. Und da stehen wir, glaube ich, echt ganz gut da. Also da haben wir jetzt mit der Kombination von London und München haben wir einen super Talentpool und ich glaube, das ist weltweit eigentlich gar nicht so einfach zu schlagen.
Ja, da hast du ja mit Synthesia sicherlich mit super viele Learnings auch gemacht, viele Mitarbeiter eingestellt, wahrscheinlich genauso viele auch mal wieder gefeuert. Und auch gerade heute in Zeiten von Agentic Coding wird's für meine Begriffe auch immer schwieriger, also zu erkennen, hat die Person wirklich etwas drauf oder hat sie im Hintergrund im Zweifel einfach nur solche Coding-Tools verwendet. Deswegen interessiert mich, woran erkennst du überhaupt, ob jemand wirklich so ein 10x oder 100x AI-Researcher ist und nicht einfach nur im Hintergrund im Zweifel ganze Zeit Cloud-Code alles machen lässt.
Zuerst? Ja. Ich finde es super, wenn die ganze Zeit Cloud-Code verwenden.
Ja.
Sollen sie ja. Das ist ja das Ziel. Also das wäre, die Interviews werden sich alle ändern. Ja, also die früher musste ich halt irgendwelche kleine Algorithmen nachimplementieren. Jetzt muss ich größer denken.
Ja.
Ich muss einfach, von einer Person erwarte ich mittlerweile viel, viel mehr, dass die mehr leisten können, dadurch, dass sie diese Tools haben.
Ja.
Ich erwarte, dass die Cloud-Code im Hintergrund die ganze Zeit verwenden.
Ja.
Aber ich erwarte auch, dass mehr rauskommt.
Ja.
Ja. Und so im Prinzip gestaltest du eigentlich deine Interviews auch. Ich muss dazu sagen, es ist nicht einfach. Aus einem Interview, sage ich mal, selbst wenn ich 3, 4, 5 Interviews habe mit einer Person, ist sehr schwierig herauszufinden im Vornherein, wie würde es funktionieren und so weiter. Ich denke, das eine, was du wissen musst, ist die Person einfach super motiviert und begeistert. Das ist das Wichtigste. Und dann hat jemand das große Verständnis, dass er mit diesen Tools halt viel erreichen kann. Und was mir aufgefallen ist, es ist nun so eine, die Verteilung aktuell von dem Talentpool ist dahingehend, shiftet sich zu mehr Education, hilft dir, um produktiver zu werden. Also je länger du quasi in der Akademie bist, je mehr das du gemacht hast, das hast du ein PhD zum Beispiel gemacht, desto produktiver wirst du danach,
weil
du global die Sachen besser verstehst.
Okay.
Es gab mal nämlich so ein bisschen so eine Zeit, wo Leute gesagt haben, du brauchst eigentlich gar keine Bildung mehr, so nach dem Motto, dass die Coding-Tools machen das.
Mhm.
Und ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall.
Mhm.
Wenn du wirklich produktiv sein willst, dann können die Leute, die jetzt richtig viel Bildung haben, richtig viel machen. Ich brauche seit einem halben Jahr wieder richtig viel Coding gemacht jetzt und es funktioniert wahnsinnig gut einfach.
Ja.
Ich habe es auch mal von einem Jahr gemacht, da hat es noch nicht so gut funktioniert.
Mhm.
Aber mit seitdem Opus 4.6 draußen war, läuft schon ganz gut.
Ja. Ja, für alle, die jetzt ein eigenes Startup vielleicht auch aufbauen wollen, ich habe gesehen, ihr habt doch ein Startup-Programm. Welche Potenziale siehst du? Also sind das vielleicht genau diese Application Layer? Sagen wir, jemand will zum Beispiel für Interior Design jetzt eine Software bauen, dann nutzt ihr euer Modell im Hintergrund, weil ihr sagt, wir können vielleicht gar nicht all diese Use Cases selbst bedienen als Software. Oder was sind so die spannendsten Potenziale, die du für euer Startup-Programm letztlich auch siehst?
Also erstmal zu unserem Geschäftsmodell, ist eigentlich sehr einfach. Ich gebe dir World Tokens. Ne? Du willst eine 3D-Welt bauen, du willst was simulieren. Frag mich, ich gebe es dir zurück, du zahlst für den Token-Kurs.
Ja.
Und die ganzen Downstream Vertical Applications und so weiter, da sind wir happy, wenn es andere machen. Wir wollen da keine große Plattform aufbauen. Wir sind happy, wenn es andere machen. Und ich glaube, das ist eine super gute Kollaborationsmöglichkeit für andere Startups auch.
Mhm.
Wenn wirklich ein Startup ist, die wollen ein Problem lösen, zum Beispiel einige wollen Interior Design machen. Ne? Die gehen hin und können uns Sachen nehmen und können dann mit unserem Tool die Sachen visualisieren und können Sachen designen.
Mhm.
Und wir helfen denen mit den Tools, die wir zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, eine gute Synergie. Und da glaube ich, für Startups ist es super spannend, dass sie sich das anschauen.
Mhm. Wie sieht das eigentlich aus im Hinblick auf die IP-Rechte? Also du warst ja auch in Stanford und in Stanford, weiß ich, ist das, meine ich, so. Also alles, was dort entwickelt wird, das gehört dann auch erstmal der Uni. Wie ist das hier an der TU? Also die Dinge, die du hier entwickelst, an denen geforscht wird, inwieweit hat die Universität IP-Rechte daran? Und wie sieht das letztlich auch aus bei deinem Unternehmen, wie jetzt Synthesia oder auch Spatial?
Also ich kann mal die Stanford-Story sagen, da gibt es auch so ein Licensing-Office.
Ja.
Wir hatten damals das große Paper, was wir hatten, war Face-to-Face. Das war das Gründungspaper für Synthesia. Es hatte 30, 40 Millionen Views und Social Media.
Ja.
Ich war mit Jimmy Kimmel, hab das live vorgestellt. Das ist ein cooles Video, das gibt's immer noch.
Ja.
Und die haben zu mir gesagt, weißt du was, stell das Ding irgendwo online und mach dein Startup und lass uns in Ruhe.
Okay.
Und das war so deren ihre Message.
Ja.
Und das ist ein Verlustgeschäft für die gewesen. Und ich kann auch sagen, warum das so ist. Diese, wie heißen OTL, das war so ein Licensing-Office, die haben ein paar Millionen im Jahr so von Bio-Licensing verdient gehabt. Und die haben parallel, haben sie 1,6 Milliarden von Spenden eingenommen. Also die Größenordnungen, wo die Geld eingenommen haben zum Licensing, das war für die nicht relevant. Das war denen völlig egal. Und die wussten auch, dass du da nichts patentieren kannst. Die Software kannst du eh nicht patentieren, wirklich. Also kannst du schon, aber das hält in der Regel nicht. Patente sind in der Regel gar nicht relevant. Und die haben einfach gesagt, mach das Ding und schau, dass du ein gutes Startup machst. Allgemein in Deutschland, da sind wir noch nicht so weit. Es gibt in Deutschland, glaube ich, jede Uni hat auch so ein Licensing Office und alle davon verlieren Geld. Also die können sich niemals selber tragen.
Okay.
Und das ist ein totales Verlustgeschäft. Die Uni-Führung, sage ich mal, von uns, also Präsident Hoffmann in dem Fall, die haben das erkannt. Die checken das. Also die checken schon, dass du da eigentlich nichts rausholen kannst. Und mein Deal mit der Uni ist super gut. Also die haben mir angeboten, ich kann das quasi nebenbei machen. Das hat ursprünglich hat es mit dem Gründungsjahr angefangen. Das wird auch von der bayerischen Staatsregierung in dem Fall gefördert. Die haben gesagt, mach das einfach. Was wir von dir wollen ist, dass du hier ein gutes Startup hast. Ich muss natürlich schauen, dass sie die Sachen trennen. Also ich kann natürlich nicht jetzt irgendwie meine Uni-Mitarbeiter von einem Startup arbeiten lassen.
Ja.
Und meine Leute in der Uni, die wissen gar nicht, was wir im Startup machen. Das ist wirklich strikt getrennt. Also das muss man schon, da muss man schon vorsichtig sein, denke ich. Aber ich denke, die Uni war jetzt bei mir, also ich kann mich an der TU nicht beschweren. Also da habe ich schon andere Sachen gehört. Und vor allem Hoffmann war super supportive, hat gesagt, machst du einfach. Und der ist sogar auf mich zukommen und hat gesagt, ja, Synthesia war erfolgreich, willst du mal was Neues machen? Wir haben jetzt ein cooles neues Programm, probier es mal aus. Allerdings sind jetzt auch wieder neue Verhandlungen. Das heißt Gründungsjahr, aus dem Grund, dass es ein Jahr ist. Das heißt, man muss wieder neu verhandeln. Hm. Und ja, da fehlt es uns schon noch ein bisschen.
Ja.
Also da glaube ich, muss Deutschland einfach noch generell würde ich erwarten, dass aus den Unis müssen einfach mehr Startups rauskommen.
Ja.
Das kann nicht sein. Also man weiß ja, dass die aktuelle Industrie, die Autoindustrie tut sich schwer.
Hm.
De facto hängen da immer noch ein paar Millionen Jobs in Deutschland dran, aber das wird sich ändern in den nächsten Jahren. Ich brauche IT-Startups. Wenn ich die nicht habe, dann spiele ich da nicht mehr mit und kaufe alles international ein. Und da muss ich einfach bürokratisch was ändern.
Was ist denn hier aus deiner Sicht dieses Wurzelproblem? Weil da wird ja mal viel philosophiert. Ist es das Mindset der Leute? Ist es eben, es gibt Leute, die plädieren dann für so eine paneuropäische Organisation, also dass man einfach EU-weit denken müsse mit auch den Rechtsformen, die man beispielsweise hat. Ein EU-weiter Aktienmarkt, also all das seien Vorteile ja auch von den USA oder auch von China. Was siehst du denn, also wenn du es jetzt an der Wurzel anpacken könntest, dieses Problem?
Ich glaube, die Leute, die sagen, es muss EU angepackt werden, verstehen das Problem einfach.
Okay.
Also ich glaube, das Grundproblem ist, in Deutschland hast du unglaublich viel Bürokratie einfach.
Ja.
Du traust in Deutschland eigentlich keinem was zu, das es alleine macht. Du willst immer alles 100%ig 10-mal nachkontrollieren.
Ja.
Du hast viel Papierkram deswegen. Das fängt an, wenn ich ein Startup gründen muss, muss ich zum Notar hingehen.
Ja.
Das muss ich vorstellen. Ich muss in Deutschland, wenn ich ein Startup mache, muss ich mir einen Anwalt nehmen. Der Anwalt schreibt mir die ganzen Gründungssachen zu. Das kostet mir ein paar tausend Euro. Dann muss ich zu einem Notar gehen mit dem, was mir der Anwalt geschrieben hat. Und dann hocke ich mich in den Raum rein und der Notar liest mir das Zeug, was mir mein eigener Anwalt geschrieben hat, für ein paar Stunden lang vor und ich muss den zahlen, dass mir das Ding vorliest.
Ja.
Und es kostet, sag ich mal, 10.000 Euro für ein Startup in Deutschland from scratch. Ist voll realistisch.
Ja.
Und das ist ein Witz.
Ja.
Das kannst du nicht bringen in dem aktuellen Ding. und wenn ich das weitermache jetzt aktuell und sage, naja gut, ich habe an der Uni und so weiter, die Uni ist auch ein Bürokratiemonster.
Mhm.
Bei der Uni geht es immer darum, dass ja keiner einen Cent zu viel kriegt.
Mhm.
Und ich denke, das müsste man einfach ein bisschen kapitalistisch aufziehen, den Leuten selber was arbeiten lassen. Weil wir verschwenden ja unglaublich viel Steuergelder damit.
Mhm.
Wir sind ja nicht effizient, dass wir da irgendwas rausbringen. Ich denke, die Erwartungshaltung muss sein, eine Uni ist eine Forschungseinrichtung, die kriegt Geld für die Forschung und die muss als Wirtschaftsleistung zurückliefern.
Mhm.
Und aktuell tun sie es nicht besonders gut.
Ja.
Und zwar und nicht nur, weil die Leute nicht könnten, sondern einfach, weil ja die Rahmenbedingungen sehr schlecht sind einfach.
Ja, absolut. Eine Frage habe ich jetzt nochmal an dich, auch in Bezug auf Synthesia. Und ich finde es immer am spannendsten, via negativer zu denken. Also nicht zu fragen, was hast du besonders gut gemacht, sondern was waren vielleicht so die ein, zwei größten Fehler, die du bei Synthesia gemacht hast, von denen Unternehmer, wir haben auch sehr viele, die hier zuhören, also Gründer, Unternehmer, Leute, die auch von all diesen Entwicklungen profitieren wollen. Also gab es irgendwas, wo du sagst, das waren vielleicht Fehler, die ich gemacht habe, die ich jetzt auch bei Spatial wiederum vermeide?
Also wir haben viele Fehler gemacht. Also es wäre jeder, der ein Startup macht, macht Fehler. Also das ist, im Nachhinein ist man natürlich happy, wenn es funktioniert. Ne? Aber ja, man hat natürlich viele Fehler gemacht. Also ich kann eine gute Geschichte kann ich sagen. Wie wir Synthesia angefangen haben, wir konnten diese Videos editieren. Ne? Und ich kam gerade aus den USA und was ich cool fand, ich wollte unbedingt Filme im Englischen ins Deutsche übersetzen und eine Lippensynchronisation richtig hinkriegen.
Mhm.
Also die Filme, wenn du das mal in Englisch anschaust und in Deutsch wieder anschaust, die passen einfach nicht. Das ist einfach falsch.
Mhm.
Und ich habe gedacht, das ist ein geiler Markt. Ne? Das machst du jetzt für erst für Filme, dann machst du es für YouTube und dann machst du es für das ganze Social Media.
Mhm.
Und ich habe gedacht, das ist ein echt cooler Markt. Und habe ich mitgekriegt, okay, die Filmindustrie in Hollywood, mit denen haben wir geredet. Die fanden das cool. Die haben gesagt, ja, machst eine Lippensynchronisation. Und die Qualität musste hoch sein. Ne? Also musstest du halt richtig gut hinkriegen. Und die haben uns dann gesagt, ja, für einen Film zahlen wir das so 50, 100.000 Dollar oder so. Und ich dachte, geil. Erstes Geld, machst du nichts anderes.
Mhm. Dann
habe ich so ein bisschen überlegt, so nach einem halben Jahr. Wie viele von den Filmen gibt es denn überhaupt? Dann habe ich so, weil mehr sind so 20, 30 Filme im Jahr. Und es ist halt kein Markt, damit kannst du keine Firma aufbauen.
Mhm.
Und wenn du so eine Fehleinschätzung von dem Markt hast, das ändert sich halt, das ist halt schon... Da musst du halt nochmal was anderes machen. Die natürlich gut ergeben, haben andere Lösungen gefunden. Und sowas lernst du mit der Zeit. Das sind aber halt Einzelfehler.
Ja.
Die kannst du nicht vorhersagen. Wenn ich alles im Vornherein wüsste, dann wäre es ja easy, dann könnte jeder machen.
Ja.
Du musst halt als Startup, musst du unglaublich agil adaptieren können auf dem Markt. Wenn sich was ändert, musst du es machen.
Hm.
Zum Beispiel jetzt bei Spatial auch. Jetzt kam dieses ganze Coding-Zeugs raus, okay? Jeder muss Cloud verwenden können. Wir haben ein Modell, das ist ein Basismodell, das muss in Cloud integriert sein, du brauchst einen MCP-Server. Das muss einfach sofort da sein, innerhalb von ein paar Wochen. Und wenn du das nicht hast, dann bist du out. Und das Feld bewegt sich schnell und du musst halt wirklich schnell reagieren können. Also, dass man der Fehler macht, ist obvious, aber du musst halt super schnell reagieren können.
Ja.
Und da tun sich übrigens große Firmen sehr schwer.
Ja.
Wenn man ganz ehrlich ist, eine große Firma, dass die nochmal das Businessmodell ändert, ist extrem hart.
Ja.
Es gibt ein paar Firmen, also, wenn ich auch die großen Tech-Firmen, Apple macht Geld mit dem iPhone. Google macht Geld mit der Suche. Microsoft hat es geschafft, ein bisschen Cloud aufzubauen, aber macht immer noch viel Geld mit Windows und Office. Und die meisten machen immer das Gleiche eigentlich. Und wenn sich halt ein großer Marktschwenk tut, dann tun sich die alle extrem schwer anzupassen. Mhm. Und Startup kannst du das morgen machen. Na, dann kannst du das halt super agil machen. Und das musst du ausnutzen. Mhm. Das ist auch spannend, also das ist auch cool.
Ja. Ja, das fand ich auch mega bei euch. Also ich habe auch einfach die Anleitung für Cloud Code vom MCP-Server reingeschmissen. Ja, brauchte mich nicht mal mit der Nutzeroberfläche auseinandersetzen und konnte mir die Welten generieren lassen, wo man genau merkt, da seid ihr genau richtig am Puls der Zeit bei den Usern auch. Und ich glaube, das ist ganz elementar, weil das sehe ich auch eben sehr häufig, dass man einfach diese ganze Marktrecherche auch auslässt und einfach mal, das hast du ja gerade eben auch genauso bestätigt, also wirklich erstmal den Markt zu verstehen, in den man rein will. Und ich habe jetzt nochmal eine Frage in Bezug auf die World Models und die größere Vision. Es gibt ja diese Idee der Mirror World, also dass ich wirklich die ganze Welt irgendwann nachbaue als Weltmodell, und das bietet natürlich gigantische Möglichkeiten, also für Städte, Staaten letztendlich wirklich alles zu simulieren. Wie weit sind wir von sowas entfernt?
Also das ist unser Ziel, ne? Also ja. Wir wollen alles, was du in der allen Welt hast, die ganze Welt, das ganze Universum, alles nachbilden.
Ja.
Ich frage jetzt, wie weit kannst du da hinkommen? Also so jetzt visuell, dass ich, wenn ich ein paar Bilder habe von dem Raum, dass ich dann einen digitalen Klon davon kriege, dass ich den irgendwie interagieren kann, so, da bist du schon ziemlich gut dabei. Also so weit sind wir da nicht weg. Aber da gibt es halt andere Sachen noch, wenn ich jetzt von der wirklichen Physik noch ausgehe, so ganz tiefe Sachen, so Quantum-Effekte, Quantum-Physik, solche Sachen. Ja, keine Ahnung, da bist du weiter von hinweg. Ne? Also das ist natürlich eine Utopie, dass du da schon dran bist.
Ja.
Aber so ganz die 3D-Umgebung modellieren, die Interaktionen einigermaßen hinzukriegen, auch für größere Umgebungen kriegt man schon ganz gut hin. Man kriegt es noch nicht ganz für Städte hin und so, aber das wird kommen, denke ich. Das muss so weit weg.
Ja. Ja, höchst interessant. Also sehr spannende Einblicke. Danke dir schon mal, Matthias. Jetzt abschließende Frage an dich mal nochmal für die langfristige Perspektive, so auf 5 bis 10 Jahre, gerade weil KI ja sehr schnelllebig ist. Was sind denn so deine Vision oder vielleicht auch die größten Durchbrüche, mit denen du rechnest innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre, wo vielleicht die meisten heute noch nicht dran denken, was aber letztlich auch wiederum für alle Realität sein wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also was sind so die größten Durchbrüche, mit denen du rechnest?
Also nächstes Mal 5 bis 10 Jahre ist eine irre lange Ewigkeit für die KI.
Ja.
Also ich kann nicht mal, 5 Monate ist schon lang, aber 5 Jahre ist hart. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir bessere Modelle kriegen, die effizienter sind. Was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass man mit einfachen Modellen, im Sinne von hauptsächlich sind es Transformer-Modelle, also Transformer ist das Basismodell schlechthin, das ist die Architektur, die man für alles einsetzt. Da kann ich mit viel Daten gute Ergebnisse kriegen. Viel Daten, viel Training, kostet viel Geld, Skalierbarkeit. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist, das effizienter zu machen, dass ich eben nicht mehr so viele Daten brauche. Ne? Und dann, dass ich bessere Generalisierung habe, dass ich halt nicht mehr auf eine Sache trainieren muss, sondern dass ich, wenn ich einmal trainiert habe, halt auf allen Sachen anwenden kann. Und das ist was sehr Fundamentales, da fehlt es uns halt noch. Aber da gibt es viel Forschung in die Richtung, da wird sich auch viel tun. Da muss man auch bestimmt mal ein paar Rückschläge wieder forschungstechnisch hinnehmen müssen. Aber ich denke, so in 15 Jahren wird man da bessere Möglichkeiten.
Ist das auch so dein Zeitraum für diesen universellen Roboter? 5 bis 10 Jahre, oder?
Das ist natürlich immer eine sehr gewagte Prognose, sag ich mal. Wie gesagt, ich glaube, die Roboter kommen in Schritten. Ich denke, du wirst in 1-2 Jahren, wirst du ein paar sehen. Du wirst so Roboter sehen, die humanoid ausschauen, aber die vielleicht auf einem Podest sitzen und dann irgendwie dein Essen dir kochen oder so. Ja, sowas kann ich mir vorstellen.
Ja.
In 10 Jahren, ja, da kriegst du bestimmt einen humanoiden Roboter hin, für eine Ewigkeit.
Ja,
Das traue ich mir sagen, weil bis dorthin
hat es eh wieder jeder vergessen.
Aber Prognosen auf 10 Jahre Zukunft zu machen, das ist irre, das kann kein Mensch. Aber ich denke schon, also ich denke, die Zeit kriegen wir schon hin. Also 5 bis 10 Jahre, glaube ich, ist schon für humanoide Roboter realistisch. Aber ich glaube, da gibt's in den nächsten 1-2 Jahren wird es da schon viel Durchbrüche geben, die einige Teilbereiche davon abdecken können.
Ja, absolut. Also die Gesprächsthemen werden uns sicherlich auch nicht ausgehen. Deswegen, wenn euch ein Teil 2 interessiert mit Matthias, lasst es uns super gerne jetzt in den Kommentaren wissen. Matthias, vielen Dank für die Einladung hier nach München und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, super, danke. Cooles Gespräch.